Heute gehen wir ja davon aus, dass Ehen aus Liebe geschlossen werden. Wer sich liebt, soll dies auch rechtlich regeln und als Paar auftreten können. In der reformierten Kirche wird das eigentlich ganz nüchtern gesehen. Gott gibt seinen Segen denen, die sich lieben. Scheidung, Wiederverheiratung, freies Konkubinat, gleichgeschlechtliche Ehe. Meine Eltern oder Großeltern schüttelten darüber ihre Köpfe. Wo soll das auch hinführen? Allein schon die WGs der 70er und 80er Jahre jagten ihnen einen Schrecken ein. Ihre Skepsis gegenüber verschiedenen und offenen Lebensformen wird von einigen neutestamentlichen späten Briefen unterstützt. Dort, etwa im 1. Timotheusbrief oder dem Epheserbrief, ist tatsächlich das römische Ehemodell Pate gestanden. Der Mann ist da das unanfechtbare Oberhaupt der Familie. Dieses Modell hat über Jahrtausende die westlich-christliche Ehe beeinflusst und es stammt aus dem römischen Kaiserimperium, wo alles von oben nach unten organisiert war und der Familienvater sogar das Recht über Leben und Tod seiner Kinder hatte. In der römischen Ehe brauchte es darum nicht einmal einen Vertrag. Der Mann war unumschränkt der Herr, punktum. Die jüdische Ehe war da partnerschaftlicher als die römische. Darum konnte sie nur mit dem Einverständnis der Braut geschlossen werden. Mit einem Vertrag wurde die Ehe dann besiegelt und seine und ihre Rechte wurden ganz klar benannt. Die Bibel lehrt schon immer ein Misstrauen gegenüber Herrschaft über Menschen und das gilt auch für die formelle Ehe. Im Unterschied zu den genannten späten Briefen des Neuen Testaments spielt die Ehe in den Evangelien aber keine Rolle. Und die Evangelien sind ja sozusagen näher dran an Jesus, an seinem Leben und seinen Worten. Aber was sagen die Evangelien schon zum Thema Ehe? War Jesus überhaupt verheiratet? In modernen Romanen wird er zwar mit Maria Magdalena zusammengetan, aber darüber schweigen alle biblischen Evangelien. Petrus war verheiratet, denn, das erzählen die Evangelien, er hatte eine Schwiegermutter und die wurde geheilt. Ja, der Petrus, auf den sich das Papsttum gründet, war verheiratet. Sonst hätte er keine Schwiegermutter gehabt. Ich habe mich auch schon gefragt, ob Maria, als Jesus erwachsen war, noch mit Josef zusammenlebte. Haben Sie sich noch nie gewundert, wohin Josef verschwunden ist? Mit diesen Fragen möchte ich das Schweigen sichtbar machen. Es gibt so vieles, das wir nicht wissen, weil die Evangelien es einfach nicht preisgeben. Ob Maria und Martha, Andreas und Johannes verheiratet waren und warum Josef verschwunden ist, ob es auch homosexuelle Jünger und Jüngerinnen gegeben hat. Oh ja, fragen darf man immer. Im frühen Christentum gab es sogenannte Witwengemeinschaften. Die lebten zusammen und arbeiteten zusammen. Im Mittelalter waren es dann die Beginen, die diese Tradition wieder aufnahmen. Sie unterstützten sich materiell und geistlich, sodass sie nicht auf einen Ehemann angewiesen waren. Auch in der Apostelgeschichte finden wir eine Witwengemeinschaft um die Jüngerin Tabitha herum. Eine Art Frauengenossenschaft, die gemeinsam eine Schneiderei betrieben hat. Und doch bleibt immer dieses Schweigen, ob diese Frauen denn keinen Mann gewollt hatten oder doch irgendwie verheiratet gewesen waren. Ich finde dieses Schweigen je länger, desto spannender. Es zeugt von Respekt. Es gibt nämlich Dinge, die uns nichts angehen. Gleichzeitig lässt das Schweigen auch Raum. Es überdauert zeitbedingtes Denken und Konventionen. Die Jüngerin Tabitha und ihre Witwen werden als aktive, wichtige Gemeinschaften geschildert, ohne dass die römische Ehe auf sie Zugriff gehabt hätte. Und ohne dass wir heute mit unseren Ängsten oder unserer Neugier Zugriff auf sie hätten. Auch Paulus kannte solche Gemeinschaften, die ihr Leben miteinander teilten. Im letzten Kapitel des Römerbriefs lässt er viele Männer und Frauen namentlich grüßen. Und nicht einmal sagt er etwas über den Zivilstand dieser Person. Wir könnten jetzt natürlich sagen, na, das bringt ja nichts, nur weil er nichts sagt, können wir doch nicht im Trüben fischen. Aber genau, jawohl, der Zivilstand ist dermaßen nebensächlich. Es ist kaum zu glauben. Denn Frauen mussten damals einfach verheiratet sein. Ehelosigkeit war zu dieser Zeit noch gar nicht erfunden. Das kam erst viel, viel später. Was aber für Paulus zählt, wovon er unermüdlich spricht, ist, ob die Leute Verantwortung für das Gemeindenetz übernehmen. Ob sie zum Beispiel, wie Priska und Aquila, ihren Hals hinhalten. Die Ausleger sprechen im Fall von Priska und Aquila von einem Ehepaar. Paulus tat dies nicht. Er schweigt, wie gesagt, über ihren Zivilstand. Er erinnert aber an ihren Verdienst. Sie haben ihm in ganz großer Not geholfen. Oder Andronikus und Junia. Die waren mit Paulus im Gefängnis und er nennt sie darum herausragend unter den Aposteln. Die Ausleger hielten Junia übrigens lange für einen Mann. Doch seit etwa 40 Jahren ist bewiesen, dass Junia ein Frauenname war. So wurde aus dem Junias in den Bibelübersetzungen wieder eine Junia, eine Frau, und damit eine Apostelin. Junia ist der Beweis, dass es Apostelinnen gegeben hat, die sich für Menschenrechte einsetzten und dafür ins Gefängnis mussten. Am Ende des Römerbriefes erwähnt Paulus eine Männergruppe, zu der er auch sich selbst zählt. Timotheus, Lucius, Jason, Sosipater, Erastus und Quartus. Diese Gruppe traf sich bei Gaius, sagt er. Da zeichnet sich nochmals eine große Männerwege vor unseren Augen ab. Paulus lässt ein Netz durchschimmern, an dem Paare und Einzelne, Geschwister und Gruppen mitgearbeitet haben. Auch gleichgeschlechtliche Paare wie Urbanus und Stachys tauchen auf oder Tryphena und Tryphosa, von denen es heißt, sie haben sehr schwer für die Gemeinschaft gearbeitet. Sie alle gehören ins Mosaik des frühen Christentums. Sie bilden ein soziales Netz, das sich umeinander kümmert, und aus diesem Netz ist Gottes neue Welt gestrickt. Das patriarchale römische Ehemodell war nicht das Lebensmodell der christlichen Gemeinden. Erst im Verlauf der Geschichte machte man aus den einen fromme Ehelose, aus den anderen rechtschaffene Ehepaare. Dann hat alles seine Ordnung. Und gleichgeschlechtliche Paare übersah man geflissentlich oder machte sie zu zölibatären Brüdern oder Schwestern. Immer wieder merke ich, dass die biblischen Texte wie ein kräftiger Wind durch mich hindurchwirbeln. Zuerst versuche ich, meine Vorstellungen zu retten. Ich versuche, sie wieder zu ordnen, zu befestigen, übersichtlich zu halten. Und dann, nach einem weiteren Windstoß, kommt alles durcheinander. Wir haben Tabitha, Junia und Andronikus geliebt. Wie konnten sie in der damaligen Zeit unter römischer Herrschaft miteinander solidarisch leben? Für mich sind sie wie Sterne am Himmel, Bilder in der Nacht. Diese Bilder haben Lücken, sie sind geheimnisvoll. Und gerade so können sie uns neue Denkanstöße geben. Wir mögen versucht sein, die Lücken sofort zu füllen und mehr zu wissen, als was die Texte herzugeben bereit sind. Aber diese Lücken sind ja auch um mich herum da. Und vieles weiß ich wirklich nicht. Wer mit wem? Und es geht mich auch gar nichts an. Was mich angeht, ist dieses Netz, in das ich selbst hineingewoben sein möchte. Dieses Beziehungsnetz der Evangelien und des Paulus erzählt von Freundschaft und Solidarität, von geteiltem Leben. In den Namen Christi eingewoben sein, wie in einen Stoff, fest, sodass nichts verloren geht. Von vielen Fäden gehalten, sichtbaren und unsichtbaren, durch dick und dünn. So lebt es sich einfacher. Dieses Netz ist auch durch die Jahrhunderte hindurch spürbar als das, was trägt. Ich wünsche Ihnen allen Kraft und Segen für Ihren ganz persönlichen Beziehungsweg, welchen auch immer Sie gehen, auf das wir an diesem Netz weiterknüpfen und uns tragen lassen, in eine immer neue Zukunft hinein.